Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, guten Morgen. Wer von euch lässt sich gerne bedienen? Bedienen lassen hat was, ist was Schönes. Und trotzdem, je nachdem in welchem Kontext, ist es gar nicht so einfach, sich bedienen zu lassen. Ich meine, mal im Urlaub am Pool zu liegen, Garçon, ein Cocktail, stellen wir uns ja ganz schön vor. Aber wirklich zuzulassen, dass jemand anderes einem dient, da hoppelt's. Man hört super viele Predigen und so darüber, dass wir dienen sollen. Als Christe. Ja, aber in der Gemeinde zu dienen ist gar nicht so einfach, weil so wenig Leute da sind, die sich bedienen lassen. Jetzt, klar, ich möchte es jetzt mal wirklich auf intern beziehen. Einer der Sache, wie ich so angefangen habe mit dem, was ich jetzt mache, und mich angefangen habe, in Menschen zu investieren, war ich immer gleich dabei, ich wollte jeden zum Leiter ausbilden. Na? Und einer der Sprüche meines Vaters war, Erich, man kann nicht lauter Häuptlinge haben, man braucht auch ein paar Indianer. Meine Antwort war, Vater, wir sind die Häuptlinge, da draußen sind die Indianer. Das heißt, oft, wenn wir fragen, was ist meine Stellung, was ist meine Gabe, wo ist mein Raum, wo ist mein Platz, dann reden wir eigentlich als Jesus-Nachfolger über Gemeinde und unser Platz in der Gemeinde. Und ich sage, hey, wir sind, die Bibel sagt schon im Alten Testament über das Volk Gottes, ihr sollt der Kopf sein, nicht der Schwanz. Und wenn du sagst, hey, wo habe ich einen Platz, wo ich all meine Gabe ausleben kann, da draußen bei den Leuten, die es brauchen. Kein Thema. Wenn es darum geht, was ist meine Geistesgabe? Erstens mal ist das komplett die falsche Frage. In der Frage schon ist ein Widerspruch, was ist meine Geistesgabe? Gar nicht, das sind alle die Gabe des Geistes, deshalb nennt man sie Geistesgaben. Weil es seine sind, nicht unsere. Aber er will uns, der Geist Gottes, will uns in diesen Gaben gebrauchen. Die gehört nie mir, das ist immer seine. In manche fließe ich ein bisschen einfacher als in andere. Aber was ist meine Gabe, was ist meine... Und wo kann ich das einsetzen? Wisst ihr was? So ganz unter uns... Prophezei hier relativ wenig. Warum? Wir haben ein Team, das es macht. Wenn ich in anderen Gemeinden unterwegs bin, und so, da prophezei ich viel mehr, weil kein anderer es macht. Hier bete ich relativ wenig für Kranke. Warum? Wir haben ein Ministry-Team, die machen es doch. Draußen, wenn ich Leute begegne, bete ich andauernd für Leute. weil da macht's kein anderer. Das heißt, wenn ihr einen Platz braucht, wo ihr alles, was ihr so habt, richtig ausleben könnt, lebt im Alltag. Wenn wir hier zusammenkommen, ist das ein Platz, wo wir uns gegenseitig untereinander dienen. Und es ist viel wichtiger hier, dass wir eine empfangende Haltung lernen, wie dass wir nur fragen, wo ist mein Platz zu geben. Pi mal Daumen, Schätzung von euch, wie viele Leute sind im Gottesdienst beteiligt? Wie viele Leute braucht es, damit ein Gottesdienst bei uns läuft? Hat jemand eine Schätzung? Vorhin kommt 40. Zwei, 40, alle. Aktiv beteiligt an einem Gottesdienst, an einem Gottesdienst, aktiv beteiligt, kommt 40 ungefähr hin. Oder ein bisschen mehr. Weil wir haben Leute, die hier geputzt haben. Wir haben Leute, die die Stühle gestellt haben. Wir haben Leute, ein Team, das gerade kocht. Wir haben Worship, wir haben Flagge, wir haben Prophetie, wir haben Frühgebet hier. Wir haben die verschiedenen Kindergruppen, die betreut werden, und überall investieren Leute. Wir haben Leute, die administrativ begabt sind, die sich vorher investiert haben in die Orga, die geguckt haben, dass alles da ist, was man braucht. Wir haben, das ist der Stamm von jetzt mal gerade aktiven Leuten, damit so ein Gottesdienst überhaupt läuft. Unser Problem ist, dass wenn wir sagen, ich habe einen Platz im Gottesdienst, man meistens die Plätze irgendwie sieht, die schon belegt sind. Ich darf hier nicht predigen. Ich hätte doch auch was zu sagen. Und wisst ihr was? Sehr wahrscheinlich stimmt das. Das stimmt, ihr Leute. Hier sind so, wir als Älteste nehmen den Hauptteil der Predigten und ab und zu predigt auch jemand anderes. Aber wisst ihr warum? Nicht, weil wir denken, nur wir haben was zu sagen, sondern weil es unsere Verantwortung ist, diese Gemeinde zu führen. Das ist der Auftrag, den wir von Gott haben. Und wenn wir dann kein Forum haben, wo wir mit der ganzen Gemeinde auf einmal reden können, geben wir, nicht weil wir denken, wir sind die Einzigen, die was zu sagen haben, wir geben das Hauptwerkzeug, das wir haben, um den Job zu erledigen, den wir zu erledigen haben, aus der Hand. Und ich weiß ja auch, wenn es mein Job ist, da werde ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wir haben so ein paar Familiedinger, ne, am G, wie wir als Familie zusammenarbeiten. Da werde ich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und wir machen ein Riesenessen und meine Aufgabe ist es, Eis zu machen, darf ich vorher nicht die Eismaschine weggeben. Oder ich werde meinen Auftrag da drin in dem Ganzen nicht erfüllen können, weil ich das Werkzeug verliehen habe. Und das geht nicht. Predigt ist nicht nur Wortverkündigung im Gottesdienst. Es ist für uns als Gemeindeleitung das Hauptführungsinstrument, das wir haben. Deshalb predigt Reinhard so oft. Wir haben den Mann angestellt, dass er uns als Gemeinde prägt und führt. Dann kann ich ihm jetzt Werkzeug aus der Hand nehmen. Und trotzdem ist die Herausforderung in 1. Korinther 14, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder was, das er beiträgt. Also um euch dieses Dings zu zeigen, ein bisschen ein Bild zu zeigen. Die Gemeinde in Korinth war nicht eine Gemeinde von 15 Leuten, die sich dann den Gottesdienst geteilt haben wo dann jeder mal was sagen durfte. Und man musste dann nur eingreifen, zwei oder drei sollen prophezeien und der Rest dann ruhig sein, weil 10 Leute kamen und sagen, heute will ich prophezeien. Wir reden nicht über 10, 15, 20 Leute. Wir reden über eine Gemeinde mit mehreren Tausend. Und dieser Gemeinde sagt Paulus ganz frech, wenn ihr zusammenkommt, dann soll jeder was haben. Entweder ein Wort der Erkenntnis, eine Weisheit, eine Lehre, ein Psalm, jeder soll was mitbringen. Dann müssen wir sagen, ja, in dem Sinn ist es ja ganz klar, dass der drüber reden muss, wie man das auf die Reihe bekommt, ohne Chaos zu haben. Wir haben das Problem, dass wenn wir zusammenkommen, manche Dienste sichtbar sind und andere Dienste nicht sichtbar sind. Und unsere Tendenz ist es, nur die sichtbaren Dienste zu sehen. Aber wenn ich sage, hey, ich habe ein Wort der Ermutigung, wenn ich in die Versammlung, in die Gemeinde komme, dann heißt es ja nicht, dass ich ein Wort der Ermutigung von der Bühne runter mit dem Mikrofon gebe. Das heißt, ich habe vorher gebetet und denke an jemand in der Gemeinde, den ich treffe, und ich habe ein ermutigendes Wort für ihn. Wenn Gott mir einen Psalm schenkt, dann heißt es doch nicht, ich bekomme das Mikrofon und singe von vorne, weil der Platz ist vergeben. Dann heißt es doch, ich habe einen Psalm für jemand anderes, der kommt. Und wie schaffen wir eine Kultur, wo wir anfangen, uns untereinander zu sehen und anzuerkennen? Wie schaffen wir eine Kultur, dass Gottesdienst kein Zuschauersport ist, sondern wirklich jeder dabei ist? Ich sage ja, wenn man mal wirklich guckt, wer alles notwendig ist, wer alles eigentlich so über einen Monat, weil viele Teams arbeiten in Diensten, wo man sagt, heute machen wir es, nächste Woche macht es jemand anderes. Wenn man so guckt, wer beteiligt ist am Gottesdienst irgendwas, da knacken wir die 100. Wer aktiv am Gottesdienst beteiligt ist, weil er irgendwas macht, was den Gottesdienst ermöglicht. Und ich möchte mit euch mal ein bisschen durch Römer 12 gehen. Wenn es um Gabe geht, ist man sehr schnell bei 1. Korinther 12, die Gaben des Geistes. Aber Römer 12 ist so eine zweite Gabenliste. Und sagt, was gibt es denn da? Wie kann man sich einbringen? Und nur ein paar Gaben sind von vorne. Und da heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, Römer 12, Abvers 1, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das mal als Grundlage. Wahrer Gottesdienst hat unglaublich viel damit zu tun, dass wir verändern, wie wir denken. Dass wir anfangen, anders wahrzunehmen und das, was wir wahrnehmen, anders zu verarbeiten. Das, schreibt Paulus, ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und dann können wir auch sehen, was wirklich von Gott ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, das ist super, super wichtig. Dieser Satz ist super wichtig. Ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Das heißt, die Grundlage von dem, was jetzt kommt, ist eine Gnade, eine spezielle Gnade, die ein Paulus von Gott empfangen hat. Ja, Gnade, laut Definition im Duden. Gnade ist eine Zuwendung unabhängig vom Verdienst des Empfangenden. So, jetzt habe ich, man sieht es mir nicht an, aber ich bin gebildet, jetzt habe ich es rausgehängt. Gnade ist eine Zuwendung unabhängig vom Verdienst des Empfangenden. Das ist die Definition von Gnade. Das heißt, Gnade ist nicht immer das Gleiche, weil was Gott uns gibt, ohne dass wir es verdient haben, ist nicht immer das Gleiche. Macht das Sinn? Kommt gleich. Ich soll ein Beispiel konkretisieren, meint Alex. Die Beispiele macht Paulus gleich. Weil er sagt, ich, was jetzt kommt, hat mit einer speziellen Gnade zu tun, das habe ich mir nicht verdient, aber Gott hat mir das anvertraut und mir das gegeben. Ja, aber Gnade ist doch Gnade. Wenn ich meiner Tochter, der eine, ein Puzzle schenke, ohne dass sie es verdient hat, dann ist das Gnade. Das heißt, wenn ich aber der zweiten Tochter gnädig sein will, in der gleichen Art, dann schenke ich ihr kein Puzzle, sondern was zum Basteln. Weil die eine mag Puzzle mehr und die andere bastle mehr. Ich gebe ihnen nicht das Gleiche und beides ist trotzdem Gnade. Und Paulus, das, was jetzt kommt von ihm, heißt, ich habe das empfangen aus Gnade. Und jetzt, dass ich euch das schreibe, hat mit einer spezifischen Gnade zu tun, die ich empfangen habe. Und dann geht er aus dem Ding raus und sagt, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, wurde jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus, hier macht erstmal Boden vorbereiten, platt machen, einmal drüber ziehen und sagt, hey, ich habe eine Gnade empfangen, eine Zuwendung unabhängig vom Verdienst des Empfangenden. Das ist grundlegend und weil es Gnade ist, soll niemand mehr von sich halten, weil was wir bekommen haben, ist für jeden Gnade. Also ist Vergleichen ein Blödsinn. Und keiner sollte von sich mehr halten, als ihm gebührt. Weil, hey, wenn der eine was geschenkt bekommt und der andere was geschenkt bekommt, dann sind doch beides Beschenkte und darin gleiche, ist doch egal, was sie geschenkt bekommen haben. Jetzt mache ich etwas, was ich meine Schüler sage, niemals mache. Ich mache einen Umkehrschluss in der Bibel. Umkehrschlüsse sind, dass mir eine biblische Aussage auf den Kopf stellen und sagen, wenn das wahr ist, ist das Umgekehrte auch wahr. Paulus sagt hier, keiner halte von sich mehr, als ihm gebührt. Aber wisst ihr was? In dem Fall mache ich den Umkehrschluss. Das ist dann die King-Lotz-Übersetzung. Ergänzung von mir und keiner weniger. Weil wahre Demut ist mit der Meinung Gottes über mich übereinzustimmen, nicht mich klein zu machen. Wahre Demut ist mit der Meinung Gottes über mich übereinzustimmen. Und das ist weder übertreibe noch untertreibe. Und letztendlich, der Wert eines jeden Menschen ist geklärt im IB-Prinzip. Wenn man IB folgt, manche Sache, dann merkt man, dass manche Sachen drinstehen. Für einen bestimmten Preis. Und dann läuft die Frist aus und 85 Leute haben es beobachtet, aber keiner gekauft. Warum? Weil der Preis, der dran steht, keiner bereit war zu zahlen für den Artikel. Ja, aber der ist so viel wert. Ja, anscheinend nicht. Weil niemand bereit war, diesen Preis zu bezahlen. Ein Preis wird festgelegt durch das, wie viel jemand bereit ist, dafür zu geben. Und der Preis eines jeden Menschen ist von Gott, dem Vater, festgelegt, der uns gemacht hat. Und der Preis eines jeden Menschen ist ein Jesus. Der Preis eines jeden Menschen ist ein Jesus, weil Gott, der Vater, war bereit, für jeden Einzelnen seinen Sohn zu geben. Das heißt, für alle, die irgendwo ein Problem haben mit ihrem Selbstwert, du bist ein Jesus wert. Für alle, die denken, sie wären der King Käse und könnten rumstinken, du bist auch nicht mehr wert wie ein Jesus. In der Wertigkeit sind wir uns nun mal alle gleich. Und Paulus sagt, ich habe eine besondere Offenbarung, weil mir eine Gnade gegeben wurde. Und in dieser Gnade, die ich nicht von mir habe, die mir jetzt gegeben wurde, ohne dass ich es mir erarbeitet habe, muss ich euch sagen, haltet nicht mehr von euch, als ich es gebührt. Meine Zusatz, der so in der Bibel nicht steht, und nicht weniger. Und nicht weniger. Und dann geht Paulus in eine Liste von Gnaden. Dinge, die uns gegeben wurden, ohne dass wir sie uns erarbeitet haben. Und sagt, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, da ist dieses Konzept wieder. Jedem von uns ist Gnade gegeben. Jeder von uns wurde von Gott beschenkt mit Dingen, die wir uns nicht erarbeitet haben. Und darin sind wir uns alle gleich. Warum hat ein Detlef ein dreimal besseres Gehör als ich? Weil Gott es ihm geschenkt hat. Punkt. Weil Gott es ihm gegeben hat. Fine. Er hat sich das nicht erarbeitet, hat es nur trainiert. Es ist uns gegeben, weil Gott es uns schenkt, ohne dass wir es erarbeiten müssen. Und darin sind wir alle gleich. Aber diese Gnadengaben, die jeder von Gott empfangen hat, sind unterschiedlich. Und deshalb sollen wir funktionieren, das ist das Bild, wie ein Körper. Und dann habt ihr mal versucht, obwohl das sehr nah dran kommt, habt ihr mal versucht, jeder von uns ist Rechtshänder oder Linkshänder, durchschnittlich gesehen gibt es 20% Linkshänder und dann gibt es ein paar ganz Verrückte, die können mit beide. Also die nehme ich raus, weil die sind komisch. Ramona, gib nicht an. Alles klar, Ramona, zu dir rede ich jetzt gerade nicht. Habt ihr mal probiert, die Sachen, die ihr normalerweise mit eurer starken Hand macht, mit der anderen Hand zu machen? Denn sie kann Zähne putzen. Ole, ole. Es ist komplett komisch. Es geht schon irgendwas komplett komisch. Und ich habe schon so Sachen probiert, wie auf Linkshänder Gitarre zu spielen. Mein Kopf weiß ja theoretisch alles, wie es geht. Aber komischerweise, warum kann die linke Hand Sache, die die rechte Hand nicht kann, und umgekehrt? Weil es nicht das Gleiche ist. Und wir als Leib Christi, die wir zusammenkommen, und Gott hat uns zusammengestellt, damit das, was jeder von uns hat, sich komplementiert, zusammenkommt und dadurch funktioniert. Darum hat Gott uns zusammengestellt. Damit das alles zusammenwirkt. Ja, aber ich habe das. Ja, schön für dich, es ist eine Gnade. Ich habe das nicht, vielleicht ist es auch eine Gnade. Vielleicht ist das auch eine Gnade. Und dann kommt eine Liste von Gnaden. Gaben, die Gott in seiner Gnade gegeben hat, damit wir uns gegenseitig dienen. Er sagt, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung oder Prophetie in der Entsprechung zum Glauben. Wenn jemand es gegeben ist, prophetisch begabt zu sein, dann soll er es auf dem Niveau machen, wie weit sein Glaube schon ist. Nee, Prophetie ist nur, wenn die von vorne ein Wort geben. Dann dürfen da ein paar Leute, da rennt eine Diana doch tatsächlich um, die hat den Eindruck, man sollte über einzelne Prophezei, rennt dann rum und pickt sich die Leute raus, die sie mag, damit die dann da vorne stehen dürfen. Nee, sie nimmt die Leute, die geschult sind, wo sie's, weil sie gerade die Verantwortung trägt. Also für die, die es nicht wissen, Diana und Philipp, die hier vorne sitzen, leiten unser Prophetie-Team. Winkt mal. Sie trägt die Verantwortung. Also geht sie zu Menschen, wo sie sich von denen sie weiß, welche Gnade auf ihrem Leben ist und dass sie geschult sind. Ja, aber ich könnte auch. Super, dann mach's doch. Dann gib mal das Mikro. Das habe ich nicht gesagt. Wenn du einen Eindruck dann hast, dann sprich doch die Person einfach direkt an. Was gibt es dir, dass du denkst, du musst mit dem Mikro auf der Bühne stehen, um in der Art zu dienen? Weil in uns eine Wertigkeit ist, die eine sind mehr, die andere sind weniger wert. Und das ist ein Blödsinn, das ist eine Lüge. Und diese Lüge müssen wir über unserem Leben brechen, dass ein Dienst mehr wert ist als ein anderer. Ja, ist ja nur Stühle stellen. Wisst ihr, was passiert sonntagmorgens, wenn die Stühle nicht gestellt sind? Ein paar Leute in ihrer Herzensgüte rennen rum und versuchen, das irgendwie noch auf die Reihe zu bekommen. Und wie ich die kenne, werden sie es hier wahrscheinlich sogar halbwegs drauf bekommen. Aber die Atmosphäre für den Gottesdienst ist gesetzt. mit Druck und Hetze und Belastung und die Atmosphäre ist erstmal gesetzt. Ich bin super froh über jeden, der hilft, die Stühle zu stellen, dass wir sonntagmorgens reinkommen können. Der Saal ist vorbereitet, die Halle ist vorbereitet und man kann relaxed in den Gottesdienst gehen. Das gehört dazu. Das ist genauso wichtig, wie jetzt zu predigen. Der Verantwortungslevel ist nicht der gleiche. Weil das eine können viele und fürs andere musst du ein anderes Niveau von Verantwortung übernehmen. Aber es geht um Verantwortlichkeit, nicht Wertigkeit. Meine Schüler hören die Story andauernd, aber als ich angefragt wurde von Detlef und Reinhard, die haben mich irgendwo auf dem Weg aus der Halle raus vorne am Cola-Automat abgepasst, weil ich habe mal eine Cola gezogen und wenn ihr da vorne, ja, wenn man am Automat steht und zwei, die können dich wunderbar blocken, da kannst du nicht einfach raus und abhauen. Das, so war das. Die haben mich da in der Ecke gehabt beim Cola-Automat und haben gesagt, Erich, wir haben den Eindruck, dass Gott uns sagt, wir sollen dich in Ältestenschaft berufe, bet mal drüber, was du so hörst. Und ich so, oh nee. Naja, aber ich war noch nicht ganz im Auto, da habe ich schon ein klares Wort gehabt und das Wort war, Erich, du kannst dich nicht ewig drücken. Ich habe, als ich Jesus in mein Leben angenommen habe, eine der grundsätzlichsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, ist, Jesus Herr zu nennen. Das heißt, ich habe für mich sehr früh die Entscheidung getroffen, wenn Jesus was sagt, gibt es von mir kein Nein. Egal wie angenehm oder unangenehm es mir ist. Und glaubt mir, ich bin keiner, ich bin jemand, der immer gerne mitredet, aber ich bin normalerweise nicht der, der gerne die Verantwortung übernimmt. Aber das eine kommt halt mit dem anderen. Das Recht mitzureden und mitzuentscheiden kommt mit der Verantwortung. Und als Jesus mir, und Jesus hat mir ganz klar gesagt, Erich, wenn du weiterkommen willst auf dem Weg, den ich für dich habe, ist der nächste Schritt, du musst mehr Verantwortung übernehmen. Und deshalb habe ich das gemacht. Aus keinem anderen Grund, weil ich ein Wort habe. Und weil ich solche Texte gelesen habe, das sagt, hey, wenn dir Prophetie gegeben ist, dann setz das ein, dem Maß deines Glaubens gemäß. Und dann geht es weiter. Es sei Dienst im Dienen. Wenn es dir Gott gegeben hat, anderen zu dienen und zu helfen, dann mach das. Warum ist Bistro so, und die Leute, die jetzt in der Küche stehen, so ein zentraler Teil des Gottesdienstes? Weil es uns die Freiheit gibt, für Familien, die hier sind, den Druck rauszunehmen, wenn wir um 23:30 hier nicht raus sind, dann sind meine Kinder am Quäker um 12, weil sie nichts zu essen bekommen und dran gewöhnt sind. Das ist ein Gesamtpaket und das funktioniert nur, wenn sich Leute ins Bistro stellen und ja, aber das ist doch nicht. Es ist nicht der gleiche Level von Verantwortung, aber genauso nötig. Der einzige Grund, warum ich nicht im Bistro-Team bin, ist, weil ich dauernd was anderes zu tun habe. Er sagt, oh, Erich, du brauchst hier keine Verantwortung mehr zu übernehmen, du kannst einfach machen, was du willst. Ich würde dir die zweite Woche im Bistro stehen. Schee in der Brutzle. Mir macht Kochen riesig Spaß, aber mit den Aufgaben, die ich zu übernehmen habe, im Gottesdienst und Gottesdienst-Setting, als Teil der Leiterschaft, kann ich nicht mich ins Bistro noch stellen. Das ist der Grund. Da ist keine Wertigkeit drin. Weil das eine ist genauso nötig wie das andere. Wenn jemand dient, dann diene er. Es sei der Lehre, der lehrt in der Lehre. Hey, wenn jemand lehrt, dann soll er das tun. Er sagt, ah ja, aber der Platz ist doch jetzt belegt, du hast doch das Mikro. Nee, aber wenn es dir gegeben ist, dass du Leute an der Hand nehmen kannst und ihnen etwas beibringen, dass ihnen was nützt, das sie vorher nicht kann, dann mach das doch. Dann investier dich doch, dann verschenk dich doch an die Menschen, die was lernen wollen. Wir fokussieren das so auf vorne und Gottesdienst und gleich alle. Das ist ein Level von Verantwortung, über den wir hier reden. Und dieser Level von Verantwortung ist manchmal schon besetzt. Das heißt doch nicht, dass andere das nicht dürfen. Aber dann nimm dir die Leute, wo du siehst, oh, dem kann ich was beibringen, dem kann ich was weitergeben, da kann ich vielleicht mal einen Tipp geben, da kann ich mich involvieren, da kann ich helfen, da kann ich... Und mach es doch. Ich, der ich hier vorne stehe, gib's ja zu, ich bin ein Lehrer, das ist doch nicht die einzige Art zu lehren. Es sei der ermahnt, in der Ermahnung, das Wort muss man erklären, weil Ermahnung im Deutsch hat den erhobenen Zeigefinger. Und ich kenne viele Leute, die ihre Gabe da drin sehen. Andere zu ermahnen, nämlich darauf hinzuweisen, wo sie was falsch machen. Ganz unter uns, das ist keine Geistesgabe. Das ist eine Gabe des Fleisches, die wir töten sollen. Weil das Wort, das da steht für Ermahnung, ist Paraklesis. Und Paraklesis ist jemand hilfreich zur Seite stehe. Die Ermahner sind im Prinzip die Sozialarbeiter. Paraklesis ist jemand in seiner Not begegne, ihm die Hand gebe und mit ihm rausgehe. Wenn dir das gegeben ist, dass du bei anderen Leuten ein Problem siehst, super, dann geh hin und hilf ihnen raus. Ich sehe genau das Problem. Ja, das bringt dir nichts, wenn du nicht auch noch die Lösung siehst. Das Problem zu sehen, bringt überhaupt niemand etwas. Und eine Sache ist die, hey, wenn man sieht, jemand hat ein Problem, dann hingeht und hilft. Es sei denn, der abgibt in Einfalt, ich liebe, das ist hier Elberfelder, geben ist eine Gabe. Es klingt jetzt komisch so, aber jetzt grammatikalisch korrekt. Geben ist eine Gabe. Es gibt Leute, denen ihre besondere Gnade ist es zu geben. Das Problem mit Leuten, das Problem ist, und da könnte man jetzt hier Jerusalem, Ananias und Sapphira und so, Leute, die viel geben, weil es einfach ihre Gabe ist. Es ist natürlich, dass die Einfluss haben. Und wenn man die Gabe nicht so hat, zu geben, dann denkt man, man könnte sich in Einfluss reinkaufen. Und das ist es nicht. Er sagt, hey, wer gibt, der hat keine Hintergedanke beim Geben. Sondern gebe einfach. der vorsteht oder der leitet, der tut es mit Fleiß. Leitung ist eine Gnade. Und die Frage ist, wenn wir zu diese Dings durchgehen, Leitung, Barmherzigkeit, sei barmherzig. Wer darf seine Gabe einbringen? Sind wir offen dafür, dass uns gedient wird mit den Gaben? Lass ich mir von jemandem dienen, der die Gabe der Barmherzigkeit hat, weil ich gerade Barmherzigkeit brauche, oder schäme ich mich, dass ich sie brauche und mache zu? Lasse ich es zu, zum Beispiel, dass Leute sich investieren mit ihrer Gabe der Leitung und dann auch leiten. Ich erlebe das ja bei meinen Töchtern. Die sind jetzt nicht ganz 6, also Ende Monat 6 und 3. Und für die ist alles ein Vergleich. Ich kann das aber besser, ich kann das aber besser, aber das ist meins und ich kann das besser. Und das ist vollkommen Kindergarten, ihr Leute. Das ist vollkommen Kindergarten. Ich möchte ein Beispiel erzählen, wie es bei uns so läuft in der Großfamilie, bei mancher Sache, weil es einfach, glaube ich, es verständlich macht. Wir machen eine Sache bei uns, also in der Familie, wenn wir Weihnachten zusammen feiern. Und jetzt waren wir schon ein paar Mal nicht da, aber dieses Jahr hoffe ich das mal wieder. Wir leben ja mehr so als Clan, ne? Zusammen. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann gibt es, weil das wird jeden Rahmen sprengen, jeder schenkt jedem was, da siehst kein Ende mehr. Unser Weihnachten ist, und das zu machen, was wir am meisten lieben, Gemeinschaft zu haben. Das bedeutet für uns, Essen. Wir sitzen alle rum und dann, zurzeit sind wir 6 Parteien normalerweise. Je nachdem, wer da ist, können es auch 7 oder 8 werden, aber Grundausstattung sind 6 Parteien. Das heißt, wir machen Essen mit 6 Gänge. Und dann angetreten sind wir ziemlich genau, ich kann das so sagen, weil zum ersten Mal haben wir das gemacht, als ich Christina die Family vorgestellt habe, so, und sie zum ersten Mal dabei war, also vor jetzt nächste Weihnachten 10 Jahre. Nee, 9 Jahre. Und jeder macht einen Gang. Und am Anfang hat es Kreise, wir losen das aus. Und im ersten Jahr haben wir es ausgelost. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir zusammen sind, dann kannst du losen, was du willst. Es wird nachher ja sowieso durchgetauscht. Es wird so oder so durchgetauscht. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind eine Familie, wir sind alles Ranzespanner. Das heißt, wir essen nicht, bis wir satt sind, wir essen, bis der Ranze spannt. Dementsprechend kochen wir auch. Ich glaube, wir haben bei uns niemand, der nicht auf seine eine oder andere Art kochen kann. Und dann hat man da so 6, 7 Gänge. Und am Anfang, wir ziehen es und jeder macht den Gang. Salat, erste Vorspeise, Zwischengang, zweite Vorspeise. Das ist die 7. Version mit dem Aperitif vorher. Aber dann kommt irgendwann mal ein Hauptgang und dann jeder in der Familie weiß, ich mache keinen Salat. Punkt. Weil die ganze Familie liebt die Salatsoße meiner Mutter. Außer ich. Es war das harte Erwachen meiner Mutter, die immer gedacht hat, ihr Sohn isst keinen Salat, bis er rausgefunden hat, ich esse nur ihren nicht. Meine Mutter ist Französin, die macht so französische Vinaigrette, da ist Essig drin, ohne Ende und Senf und... Boah. Geht gar nicht. Das heißt konkret, man kann ja schön Salat machen, aber ich mach's nicht. Das heißt, wenn ich aus diesem Pott Salat ziehe, ich bin der Erste, der unter dem Tisch meint, ja, machst du neben, komm, wir tauschen. Dann gibt es bestimmte Positionen, die sind einfach besetzt. Hauptgang macht die Titin. Also meine Schwester. Sagen wir mal so, ich habe ja gedacht, wir hätten ausgelost. Beim ersten Mal hat Titin den Hauptgang gemacht. Aber beim zweiten Mal hat Titin schon wieder den Hauptgang gezogen. Und bis mir aufgefallen ist, die macht immer den Hauptgang. Das heißt, es steht einfach nicht zur Debatte. Wir brauchen da auch keine Lose mehr ziehen. Ich meine, hallo, manche Positionen sind einfach gegeben. Und wisst ihr was? Das heißt ja nicht, dass Titin den Hauptgang macht, heißt ja nicht, dass kein anderer das drauf hätte. Aber so läuft es nun mal. Position ist besetzt. Genau wie wenn ich dabei bin, wird kein anderer jetzt anfangen, Eis zu machen. Das wird dann schon die Ausnahme, außer Susanne. Weil Eis machen irgendwo mein Ding ist. Wenn wir noch mit dem Smoker unterwegs waren, da gab es eigentlich nur einer, der es drauf hat mit dem Smoker, wirklich. Der sich morgens der Wecker um 5 Uhr stellt, damit er um 6 Uhr morgens am Smoker steht, damit Pulled Pork abends um 6 fertig ist. So verrückt ist nur einer von uns. Vielen Dank, Philipp, das war immer so geil. Das heißt ja nicht, dass die anderen es nicht könnten. Das heißt nur, im Zusammenklang, wenn wir alle zusammen sind, wenn unsere Familie zusammen ist und isst, dann haben wir unsere Nischen, wer was macht. Und jeder genießt es, dass er einen Gang serviert und alle anderen bedient und sich jeder dran freut und sich ansonsten bedienen lässt. Dann funktioniert's. Und für mich ist das ein Bild für Gottesdienst. Wo wir zusammenkommen als Leib Christi, wir vorbereitet reinkommen, jeder Einzelne. Was habe ich heute zu geben? Ich habe einen Eindruck für jemand. Nur eine kurze Story. Ich war gestern einkaufen. Mimi mitgenommen, ein paar Sachen noch zum Mittagessen geholt und so, ab in die Penny und habe da so arg viel war es nicht, aber Zeug im Korb gehabt. Dann kommt eine ältere Frau hinter mir mit einer Flasche Wein. Ob sie vordürfte, sie hat nur eine Flasche. Natürlich. Gehen Sie bitte vor. Ich stelle die Flasche aufs Ding, wie dann sie am dran war, habe ich zuerst sie angesprochen, habe gemeint, Entschuldigung, ich möchte sie heute einladen, dann sage ich zu der Kassiererin, ziehen Sie es durch und bei mir drauf und machen Sie einfach weiter. Die hat alles gesagt, ich habe es eilig, aber die hat einer rumdiskutiert, dass das so nicht geht, dass ich ihr für 1,99 eine Flasche Wein spendiere. Alter, hat die damit ein Problem gehabt. Bis die Kassiererin sich eingeklinkt hat und hat ihr auf Russisch erklärt, dass das schon in Ordnung ist und dass sie ihr unglaublich viel Arbeit macht, wenn sie jetzt anfängt, dass sie das nochmal zurückbuchen und umrechnen muss und so. Ich habe es eilig, für sowas habe ich keine Zeit, Wenn Sie nicht rumdiskutieren würden, hätten Sie vor 3 Minuten raus sein können. Ich zahle das. Ich meine, wie schwierig ist es manchmal, sich dienen zu lassen, anzunehmen, dass man beschenkt wird. Wie schwierig ist das manchmal. Aber jeder von uns hier hat von Gott eine spezielle Gnade bekommen. Und wenn wir das reinwerfen, geht es alle besser. Weil dann fängt der Leib an zu funktionieren, wie er sollte. Und meiner Ansicht nach hapert es an 2 Stellen, die eigentlich beide mit dem Gleichen zu tun haben. Das eine ist ungelöste Konflikte. Wenn ich gegen meine Geschwister etwas habe oder jemand was habe. Wenn ich jetzt brutal Probleme mit Delzi hätte, dann fällt es mir super schwer, mir von ihr dienen zu lassen. Weil was ist, wenn Gott zum Beispiel die Heilung, die ich gerade brauche, ihr gegeben hat und sie hat gebetet und hat sich vorbereitet und hat gesagt, Herr, was habe ich heute in den Gottesdienst einzubringen? Was habe ich zu geben? Und sie bekommt ein Wort, bet für den Erich. Und sie kommt und weiß, ich habe was zu bringen hier. Aber ich habe Probleme, von ihr was anzunehmen. Dann gehe ich raus, bin böse auf Gott, weil ich habe ihn doch so bedrängt, welche Heilung und dass jemand für mich betet. Und er hat es Delzi gesagt, aber ich habe ja auch meine Probleme mit Delzi und lässt Delzi nicht für mich beten. Wir machen zu, wenn wir unsere Konflikte nicht lösen, wenn wir nicht schnell sind mit Vergebe uns gegenseitig zu Liebe. Da machen wir zu. Und wir haben ein Problem, wenn wir, gutes deutsches Problem, gutes deutsches Männerproblem, wenn wir unseren Selbstwert mit Dienst verbinden. Ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Das, was der eine macht, ist mehr wert als das, was ich mache. Um mich würdig und wertgeschätzt zu fühlen, muss ich die Plattform haben, muss ich vorne stehen, muss ich predigen, muss ich Worship leiten, muss ich. Weil auch das schiebt einen Riegel vor, dass wir uns wirklich dienen lassen. Mein Punkt heute Morgen ist, zu diesem Mehrgänge-Menü Gottesdienst, das wir wöchentlich miteinander feiern, machen manche regelmäßig den Hauptgang. Und manche machen regelmäßig den Salat. Aber Sorbet ist variabel. Das kommt mal vom einen, mal vom anderen. Und es gibt in diesem Buffet, das Gott da aufbaut, so viele Nuancen und Kleinigkeiten, dass eigentlich jeder Raum hat. Rein komme ich da, wo ich frage, Herr, was kann ich heute einbringen? Und es nicht limitiere auf, wann bekomme ich das Mikro? Und die lassen mich ja niemals. Sondern, hey, ich bringe das, was ich habe. Und ein Beispiel, wie sowas funktioniert, als Selita noch in der Schule war, kommt sie eines Morgens und hat einen Hunderter in der Hand. Den habe ich Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, der war auf dem Weg gelegen und ich habe ihn aufgehoben, habe Gott gefragt, für wen denn ist, Erich, weißt du jemand, für den der ist. Sie sagt das und ich weiß es. Ich sage, ja, ich weiß, für wen der sein könnte. Geht mit in die Gitarrenlade und schenkt dem Verkäufer den Hunderter. Sag, schöner Gruß von Gott. Der ist für dich. Der Mann war fertig mit der Welt. Warum? Eine Predigt hat er bis heute nicht gehört. Der war noch in keinem Gottesdienst und nichts. Aber der wurde von der Liebe Gottes berührt. Warum? Weil eine Selita nicht zuerst dran denkt, was kann ich mit dem Hunderter machen, sondern zuerst dran denkt, zu fragen, Herr, was passiert denn hier? Was mache ich da damit? Und dann gehorsam ist und das tut. Das ist Gnade. Das fließe in dieser Gnade. Das ist das, wo die Dinge passieren. Das ist das, wo Sachen dann zusammenklicken, wo es funktioniert wie ein Körper, das eine ins andere greift und der Wille Gottes passiert. Zwei Sachen nochmal zum Unterstreichen. Sei dir bewusst, dass eine Gnade auf dir liegt, weil Gott sie dir gegeben hat. Nicht, weil du was Besonderes bist, nicht, weil du dir es erarbeitet hast, sondern weil Gott in seiner Souveränität diese Gnade einfach auf dich gelegt hat. Das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Weil die Gnade, die auf dir liegt, liegt auf keinem anderen. Es ist Kindergartenkram, dass wir uns untereinander vergleichen. Lasst uns aufhören damit. Damit die Gnade Gottes, die er in der Gemeinschaft für uns alle hat, frei fließen kann. Und lasst uns anfangen, wirklich in eine aktive Haltung zusammenzukommen und zu sagen, was habe ich zu bringen? Und für manche wird es heißen, Fürbitte. Bet einfach, während der da vorne steht, dass er keinen Müll erzählt. Super wichtiger Dienst. Für andere ist es, ihr werdet ein Wort bekommen. Steig in ein Team ein, das regelmäßig involviert ist. Für andere ist es, hey, heute Morgen wird der und der kommen, gib ihm 20 Euro. Aber wir müssen anfangen, aus diesem Rede Gottes rauszuleben, in der Gewissheit, dass jeder von uns hier was zu bringen hat. Und die volle Gnade Gottes sich dann manifestiert, wenn jeder seinen Platz einnimmt und keiner dem anderen den Platz streitig macht. Weil da kippt das System. Okay? Lass uns noch beten. Können wir aufstehen? Jesus, und als erstes bitte ich dich, dass du uns berührst. Und Heiliger Geist, wir brauchen es, dass du uns dienst und uns zeigst, wie wertvoll wir für dich sind. Was unser wirklicher Wert ist. Und in Jesu Name breche ich die Lüge, dass mit einem bestimmten Dienst, den wir tun, eine Wertigkeit verbunden ist. Ich breche die Lüge, dass die sichtbaren Dienste wertvoller und wertgeachteter und geschätzter sind als die unsichtbaren. Und ich breche die Lüge, dass wir uns was erarbeiten müssen. Weil Paulus spricht über Gnade, die uns gegeben ist. Und Gnade ist eine Zuwendung, unabhängig vom Verdienst des Empfangenden. Jesus, so bitte ich dich, dass wir eins werden in dieser Gnade. uns gegenseitig in der Gnade zu dienen, mit was immer du uns gegeben hast, und dem Raum zu geben, dass andere auch dienen dürfen, auch uns dienen dürfen. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du uns segnest, dass deine Gegenwart uns begleitet. Wir beenden jetzt offiziell den Gottesdienst, haben aber noch ein paar Eindrücke.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.